Mit dem Glück, in einer wohlhabenden Familie des Marschlandes in Jever geboren zu sein, gelang es Seetzen, an der Universität in Göttingen moderne Wissenschaften zu studieren. Durch die gute Vorbereitung und das gute Netzwerk an jungen Studierenden, die sich gegenseitig beflügelten, kam er 1802 zu dem Entschluss, eine Forschungsreise gen Orient anzutreten. Für die damalige Zeit war das eine beeindruckende Entscheidung, findet Thomas Kossendey.
Was mich an ihm so fasziniert ist, dass er in einer Zeit, in der Reisen Mut erforderte, nicht nur Geld und Sprachkenntnis, dass er diese Strapazen auf sich genommen hat, um der Wissenschaft zum Fortschritt zu verhelfen. Dass er uns eine Menge an Details hinterlassen hat in seinen Büchern, aber auch vor allen Dingen eine Menge an Exponaten. Und das war nicht so leicht wie heute, mal eben schnell ein Selfie machen mit einer Mumie, die man zufällig gefunden hatte.
Ferne Reisen waren damals zwar en vogue, aber die Art, wie Seetzen sich für die Wissenschaft aufopferte, ist mehr als bemerkenswert. So Kossendey weiter. Seetzen forschte ganzheitlich.
Ja, für mich ist vor allen Dingen wichtig, dass Seetzen kein so ein Schmalspurwissenschaftler war, sondern dass er vieles von dem, was er gesehen, gehört, was er da niedergeschrieben hat, immer in Verbindung zu dem, was rechts und links, nördlich, südlich davon erforscht worden ist, gebracht hat. Und das macht eigentlich auch den Wert seiner Untersuchungen aus.
Bei Forschungsreisenden fällt einem oft der Übervater der Universalgelehrten ein, Alexander von Humboldt. Tatsächlich waren sie Kommilitonen, sie kannten sich. Trotzdem unterschieden sie sich. Vor allem hatte Seetzen weitaus mehr Pech als Humboldt.
Der Unterschied zwischen Humboldt und Seetzen ist schlichtweg der, dass Humboldt sehr schnell vieles von dem, was er gesehen und gehört hatte, veröffentlicht, vielleicht auch zu Geld gemacht hat, während Seetzen das Pech hatte, bevor er das alles umsetzen konnte zu Hause, was er in der Ferne gelehrt und gesehen hatte, verschollen war, möglicherweise ermordet, möglicherweise gestorben.
Doch Seetzen hatte nicht nur mehr Pech. Er war auch alles andere als ein beliebter Zeitgenosse. Europäer sind seit jeher für ihre Arroganz und Überheblichkeit bekannt. Zur Lebzeit Seetzens war das noch mehr der Fall als heute. Der Seetzen-Experte Detlef Haberland kennt das Leben des Forschers in- und auswendig. Er glaubt, dass sein Verhalten auch ein Grund für seinen Tod sein könnte.
Möglicherweise hat er sich doch Feinde gemacht durch ein bestimmtes Auftreten. Das hat möglicherweise dazu geführt, dass ihn ein Lokalherrscher im südlichen Jemen hat vergiften lassen. Das ist aber sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Also es war ja September 1811 und erst 1815 ist diese Nachricht ja nach Europa gekommen. Und da war Seetzen ja nun schon längst im Wüstenstaub vertrocknet. Also das lässt sich nicht mehr aufklären.
Seine Errungenschaften sind bis heute über jeden Zweifel erhaben und teilweise legendär. Seine medizinischen Kenntnisse, die Beherrschung der arabischen Sprache und die Befolgung der Gebote des Islam verschafften ihm als einem der wenigen Europäer den Zutritt zur arabischen Welt. Verkleidet als Pilger kam er nach Mekka und konnte dort als erster einen genauen Plan der Kaaba anfertigen. Er sammelte Kunstgegenstände wie Plastiken und Mumien sowie zahlreiche Schriften. Vieles davon ist noch heute in der Forschungsbibliothek Gotha erhalten.